Grundlos gute Laune wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung vom Kulturzentrum Tollhaus in Karlsruhe. Wow!
Willkommen zu Grundlos gute Laune Grundgesetz Spezial. Heute geht es wieder, wie der Titel schon sagt, um das Grundgesetz, unsere Bibel der Demokratie. Tobias Mann und Philipp Simon wollen gemeinsam mit euch das komplette Grundgesetz lesen und besprechen. In jeder Folge knöpfen sie sich einen oder mehrere Artikel aus dem Grundgesetz vor und versuchen mit ihren stumpfen Macheten des Unverständnisses eine gangbare Schneise durch das Dickicht der Bedeutung zu schlagen. Und hier sind die kühnen Abenteurer der Demokratie. Tobias Mann und Philipp Simon.
Ja, und schon geht's wieder los, Philipp. Bist du aufgeregt?
Ja, ich freue mich. Ich freue mich, denn das Grundgesetz ist uns beiden wichtig. Was mir aber tatsächlich auch nochmal ganz kurz, bevor wir jetzt in den nächsten Artikel eintauchen, wichtig ist klarzustellen, wir bekommen im Moment sehr viel Feedback auf die Folgen, was uns sehr freut. Was aber auch ganz wichtig ist zum Verständnis, wir beide sind natürlich keine Juristen. Wir haben keine juristischen Vorkenntnisse, sondern wir lesen als begeisterte Laien das Grundgesetz gemeinsam mit euch, sprechen über die Artikel und schöpfen aus unserem begrenzten Wissensschatz, sagen wir, unsere Interpretation des Grundgesetzes. Ja, also wir versuchen zu verstehen, was uns das Grundgesetz sagen will, erheben aber natürlich keinen Anspruch auf juristische Perfektion, weil die können wir nicht liefern.
Nee, wir sind eigentlich interessierte Bürger, die ganz naiv an dieses Grundgesetz rangehen, das ja auch eigentlich für uns alle gedacht ist.
Entschuldigung, aber bei manchen Artikeln habe ich eher das Gefühl, wir sind interessierte Bürger. Also wir haben uns ja schon an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen abgearbeitet, wo ich dachte, hui, da sind aber zwei Laien, also dafür, dass die nie Sport machen, haben die aber viel geschwitzt. Ja.
Ich bin heute vorbereitet, ein bisschen sogar.
Du hast Sport gemacht?
Nein, ich habe mich mit dem Artikel, der jetzt kommt, beschäftigt. Weil
ernsthaft? Du gehst jetzt tatsächlich in unserer Sendung in die Vorbereitung?
Nein, ich habe nur dieses Dokument aufgemacht. Also das kann man ja nochmal sagen an der Stelle. Man kann das Grundgesetz sehr leicht bekommen. Man kann es runterladen. Der Link dazu ist auch immer in den Shownotes nochmal. Also da gibt es dann ein PDF und dann kann man direkt reinspringen. Und da fiel mein Blick auf diesen Artikel 10. Und ich habe den kurz überflogen, ist ja nicht lang. Und da hat mich was interessiert. Aber da können wir gleich drüber sprechen. Das ist so ein bisschen, ich habe so ein bisschen Spannung aufgebaut.
Gut,
wir sprechen gleich drüber, was ich rausgefunden habe.
Dann bin ich sehr gespannt, dann lese ich ihn mal vor, denn heute geht es um Artikel 10, das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis. Absatz 1.
Klingt ja erstmal total trocken, aber auch schon mal ein Spoiler, ist extrem spannend.
Ja, klar, weil du natürlich der Einzige bist in Deutschland, der nur Briefe verschickt. Ja. Deswegen ist es, und Faxe, deswegen ist das Ding für dich natürlich extrem. Wer geht denn noch zur Post? Also, ich versuch's nochmal. Artikel 10. Brief, Post und Fernmeldegeheimnis. Absatz 1. Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich. Absatz 2. Beschränkungen dürfen nur aufgrund eines Gesetzes angeordnet werden. Dient die Beschränkung dem Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder des Bestandes oder der Sicherung des Bundes oder eines Landes, so kann das Gesetz bestimmen, dass sie dem Betroffenen nicht mitgeteilt wird und dass an die Stelle des Rechtsweges die Nachprüfung durch von der Volksvertretung bestellte Organe und Hilfsorgane tritt.
Und das ist wieder so ein typisches Beispiel dafür, dass jetzt hier in Absatz 1 sehr, sehr konkret steht, unverletzlich, und dann kommt direkt mit Absatz 2 wieder, könnte aber ein Gesetz geben, wo es dann doch verletzlich ist.
Ja, also genau, Absatz 1 sagt uns, alles, was wir schreiben, besprechen, zu Hause in unseren eigenen vier Wänden, ist unsere private Sache. Geht niemandem was an, und dieses Geheimnis, auch was ich jetzt über diese Zoom-Konferenz, solange wir sie noch nicht veröffentlicht haben, mit dir bespreche, das ist alles nur für uns zwei, darf uns keiner abhören. Das sagt Absatz 1.
Ja, und wir Idioten veröffentlichen es dann hinterher, ne? Das ist
und dann kommt Absatz 2 mit der Einschränkung.
Ja, jetzt hast du aber auch hier wieder einen klassischen Fall, wo Dinge im Widerstreit stehen, weil natürlich ist ja klar, dass Ermittlungsbehörden, wenn kriminelle Aktivitäten ausgeführt werden, da ist ja oft dieses Bedürfnis da, abzuhören, Viren auf Computern zu installieren und so. Das sind die Diskussionen, die wir immer wieder führen. Also dieser Artikel 10, der ist etwas, was uns in der täglichen Politik immer wieder sehr intensiv beschäftigt und wo es wirklich sehr unterschiedliche Ansichten zugibt. Und was mich, wo ich dann hängen geblieben bin, ist vor allem bei dieser Einschränkung in Absatz 2, wo es darum geht, dass derjenige, der dort überwacht wird, dass es dem Betroffenen nicht mitgeteilt wird. Das ist ja schon, also man muss sich das vorstellen. Das heißt, es könnte sein, dass wir beide gerade abgehört werden, wenn Ermittlungsbehörden der Meinung sind, wir beide sind hier gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung unterwegs. Und wir würden es noch nicht mal mitkriegen. Und das ist ja schon etwas, was einem als Bürger, als Bürgerin Gedanken machen kann. Und jetzt habe ich mich gefragt, ja okay, aber wer kontrolliert das oder wer bestimmt das dann? Und dann wird ja hier geredet von der Volksvertretung bestellte Organe und Hilfsorgane. Und da habe ich mal nachgeguckt, was ist das? Und zwar gibt es die sogenannte G10-Kommission. Das ist ein parlamentarisches Kontrollgremium, bestehend aus 4 oder 5 Leuten. Diese Vertreterinnen und Vertreter werden gewählt vom Parlament, müssen aber keine Parlamentarier sein.
Okay.
Das können Menschen sein, die Juristen sind oder die in ihrem politischen Leben viel mit solchen Themen zu tun hatten. Also man versucht, das mit Spezialisten zu besetzen. Und dieses Gremium, das überprüft und überwacht und hat so ein Auge darauf, ob, wenn Überwachungen stattfinden, von denen der Überwachte nichts weiß, ob das im Sinne dieser G10-Kommission und im Sinne des Grundgesetzes in Ordnung ist. So funktioniert das.
Es gibt quasi einen halb unabhängig, aber eigentlich politisch bestimmten Ausschuss, der darüber wacht.
Ja, und man versucht, die Breite des Parlaments, also die Mehrheitsverhältnisse im Parlament, auch in dieser Kommission abzudecken.
Okay, aber dann wird's ja jetzt ganz spannend. Sitzen dann da also auch Leute von der AfD drin?
Das ist eine Frage, die ich dir nicht beantworten kann, weil bei meiner schnellen Nachforschung habe ich jetzt nicht gefunden, wer da aktuell drin sitzt, weil das nicht so prominent auch transportiert wird. Wahrscheinlich findet man das, wer da drin sitzt, aber theoretisch könnte natürlich auch jemand von der AfD da drin sitzen. Und es gab ja schon so Fälle, wo in so bestimmten Gremien, wo es um sicherheitsrelevante Informationen ging, die große Diskussion war, kann man da jemanden von der AfD reinsetzen, weil theoretisch müsste man es aufgrund von politischen Prozessen, aber es steht natürlich die Frage im Raum, ist das vernünftig? Und das ist ja auch ein politisch-juristischer Streit, der da geführt wird.
Ja, und da sind natürlich jetzt auch wieder die Experten unter unseren Hörern gefragt, falls jemand da genauere Informationen hat. Wir sind lernfähig, also Tobi zumindest, ich nicht so richtig, aber ich würde mal sagen, Tobi ist noch lernfähig, also gerne eine E-Mail an hallo@grundlosgutelaune.de.
Aber Philipp, darf ich dir eine Frage stellen? Das ist ja eine ganz spannende Diskussion, die man mal führen kann. Was machen wir denn mit einer AfD, denen bestimmte politische Aufgaben zukommen müssten nach den Prozessen, die in Deutschland eben so ablaufen, aber wo man sich fragt, also ob du die jetzt in die Position befördern solltest, dass sie wirklich sicherheitsrelevante Informationen bekommen, die dann möglicherweise irgendwohin abfließen, wie stehst du dazu als Demokrat?
Naja, de facto ist es ja so, dass sie schon mehrfach gesagt haben, dass sie genau das machen, also dass sie auch bei den Amerikanern Informationen weitergeben und so. Da gab es ja mal diesen tollen Moment mit Beatrix von Storch bei Markus Lanz, die also ganz offen erzählt, also natürlich erzählen wir denen, was da so los ist und was dir so los ist. Ich glaube, dass die AfD natürlich keinen Zugriff auf diese Daten bekommen darf, weil sie nach wie vor als Ziel hat, das Grundgesetz in der Form, wie wir es jetzt kennen, abzuschaffen. Denn bei denen ist nicht mehr jeder Mensch gleich, hat nicht mehr jeder Mensch die gleichen Rechte. Und deswegen sind sie für mich immer noch Verfassungsfeinde. Und Verfassungsfeinden sollte man natürlich keinen Zugriff auf irgendetwas geben, was mit der Verfassung zu tun hat.
Da müsste man natürlich jetzt politische Prozesse schaffen oder die neu denken, um mit dieser Konstellation umzugehen.
Und rechtlich agiere ich natürlich jetzt gerade auch auf ganz dünnem Eis.
Klar.
Weil ja vor kurzem das Bundesverwaltungsgericht den Antrag des Verfassungsschutzes wieder zurückgewiesen hat und den erstmal wieder untersagt hat, sie als gesichert rechtsextrem zu bezeichnen. Was ja nicht gilt für einzelne Landesverbände, die unter Umständen wieder gesichert rechtsextrem sind. Also man merkt, unser ganzer juristischer Apparat ist da sehr komplex. Und am Ende finde ich das ja wiederum auch gut.
Du meinst, dass diese Diskussion geführt wird, auch in dieser Komplexität?
Ja, und auch, dass unter Umständen auf Bundesebene anders entschieden wird als auf Landesebene, weil die auf Bundesebene haben sie ja denen gesagt, die Beweise reichen so nicht aus, ihr müsst da nachlegen. Also das zeigt ja, dass das Herz dieser Demokratie und das Herz dieses Grundgesetzes an der Stelle auch immer noch auch im juristischen Bereich funktioniert.
Ja,
es wird eben nicht einfach was verboten, sondern es gibt sehr hohe Hürden. Und das spricht für diese Demokratie und das spricht gleichzeitig aber natürlich auch wieder gegen die AfD. Weil bei der AfD würde es diese Diskussion, wenn die über das Verbieten von irgendwie welchen NGOs oder so sprechen, ja gar nicht geben. Also ich erinnere immer nur wieder an Alice Weidel, die dann mal auf einem Podium gestanden hat und gesagt hat, sie würde sofort alle Gender-Studies verbieten und alle Professoren rausschmeißen. Also Freiheit von Wissenschaft.
Freiheit
der
Wissenschaft,
genau,
ja,
von der wir auch schon mal gesprochen haben. Ja. Also an diesen Dingern sieht man ja immer wieder, dass die AfD andere Interessen verfolgt. Die Herausforderung ist, man muss es ihnen in der Breite beweisen.
Aber jetzt siehst du mal, wie schnell wir im Prinzip von sowas in Anführungszeichen Profanen wie man darf keinen Brief überm heißen Wasser öffnen, jetzt bei großen politischen Debatten gelandet sind.
Ja, und es gibt in diesem Artikel natürlich noch einen Aspekt, den ich auch sehr, sehr kritisch sehe.
Oh, was denn?
Denn wir haben ja durchs Grundgesetz verbrieft ein Recht auf Privatsphäre. Ja, alles, was wir untereinander besprechen oder machen, ist erstmal, geht niemandem was an und vor allen Dingen nicht den Staat.
Ja.
Und dieses Recht wird aber zum Beispiel durch eine potenzielle Vorratsdatenspeicherung,
ja klar,
ausgehebelt. Denn da würde man ja Daten einfach auf Vorrat sammeln. Also quasi für den Fall, falls man mal keine mehr hat, dann sind schon welche da. Und das wäre ja eigentlich die genaue Umkehrung dessen, was aktuell im Grundgesetz steht.
Ja, du hast jetzt am Anfang auch schon gesagt, dass das, was wir reden, dass das auch unter das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis fällt. Aber ja, ist das wirklich der Artikel 10, der das, weil Brief ist jetzt ja hier, ich schreibe was und steck's in den Umschlag, beziehungsweise E-Mail, Post auch und Fernmelde ist ja Telefon, beziehungsweise ja okay, wir sind in der Zoom-Konferenz. Aber ist jetzt, wenn wir zu Hause sitzen und es würde eine Wanze angebracht, wäre da auch Artikel 10 der Artikel, um den es geht?
Ob es jetzt exakt um diesen Artikel 10...
Ja, es geht mir jetzt um diese technische Umsetzung. Also ob eine Wanze...
Naja, aber die Überschrift ist ja im Prinzip simpel. Weil kurz zusammengefasst kann man ja sagen, was dieser Artikel abbildet, ist, dass alles, was sie mit jemandem anderen unter vier Augen besprechen, geht niemandem was an.
Ja, okay.
Und dazu würde ich auch die Unverletzlichkeit des Zuhauses, was wir übrigens auch an anderer Stelle schon besprochen haben.
Ja, wenn du eine große Wohnung hast, ist ja ein Gespräch möglicherweise auch wirklich fast schon ein Fernmeldeprozess.
Genau.
Der Start.
Also wenn ich zum Beispiel hier zu Hause mit der Familie sprechen will, dann greife ich zum Hörer. Ja? Weil ich keinen Bock habe, vom Westflügel ganz rüber in den Südflügel, das meine ich.
Du, mein Sohn schreibt mir wirklich WhatsApp-Nachrichten. Der hockt oben in seinem Zimmer, ich bin unten im Wohnzimmer und dann kriege ich von dem irgendwelche WhatsApp-Nachrichten.
Und bestellt er dann auch Sachen bei dir oder was sind das für WhatsApp?
Nee, es sind meistens irgendwelche Nachfragen zu, weiß ich nicht, Schulstoff, was gibt's heute Abend zu essen?
Ach echt?
Und ja, solche Sachen.
Ja, siehst du, und das alles könnte der Staat rein theoretisch da mitlesen. Ja.
Ja, ja.
Wir halten fest, die Väter des Grundgesetzes hatten damals die völlig verrückte Idee, dass das, was wir mit anderen besprechen, unsere Privatsache ist. Und die Vorratsdatenspeicherung wäre, finde ich, nach wie vor ein Riesenverrat an diesem Grundrecht. Denn der Unterschied wäre ja, dass da im Prinzip alle Bürger der Bundesrepublik erstmal unter Generalverdacht,
ja, das ist das große Problem.
Gestellt werden.
Genau, ja. Aber jetzt, was eine interessante Frage wäre, die ich nicht beantworten kann, sage ich schon mal vorweg. Es wäre für mich oft interessant zu wissen, was stand ursprünglich im Grundgesetz? Und was ist über die Jahre hinzugekommen? Weil das Grundgesetz ist ja nicht in dem Sinne in Stein gemeißelt, dass es nicht zu ändern wäre.
Und ich glaube, das heißt, dass dieser Absatz 2 sich entwickelt hat. Denn der Absatz 1 dieses Briefpost- und Fernmeldegeheimnisses war ja die entscheidende Idee und auch das wieder die Lehre aus dem Nationalsozialismus. Dieser Artikel war dazu gedacht, uns, die Bürger, vor dem Staat zu schützen. Das war die Idee dieses Artikels. Dieser Artikel soll dich vor dem Staat schützen.
Wo du es gerade so sagst, ich hatte jetzt hier überhaupt nichts mit zu tun, aber Second Amendment, also dass die Amerikaner Waffen haben dürfen, ist ursprünglich auch aus diesem Gedanken heraus entstanden. Dass sie sich gegen eine übergriffige Regierung wehren können. Deswegen gibt es das Recht, Waffen zu tragen. Was mich zur Frage führt, Philipp, sollten wir in Deutschland nicht auch endlich den Waffenbesitz tun?
Das ist dein Weg vom Briefpost- und Fernmeldegeheimnis. Landet der Kollege Tobias Mann dann bei, ich hätte gerne Wumme am Gürtel.
Nee, aber du
was
weißt
würdest
ja,
was, du dir denn kaufen? Was hättest du denn gerne?
Nee, aber weißt du, weißt ja, was für ein scharfes Schwert das Wort sein kann. Gerade du mit deinen schneidenden Kommentaren, die du immer wieder loslässt.
Ja, aber ist ja was anderes. Die Worte als Waffe ist ja was anderes als, nur weil du keine Antworten hast, willst du dir also jetzt eine Knarre kaufen. Ist es richtig?
Nein, ich verstehe.
Ist es eine Bedrohung meines körperlichen, wie sagt man, meiner körperlichen Unversehrtheit?
Nein, ich wollte nur einen kleinen Exkurs machen.
Ja. Es war ein sehr kleiner Exkurs. Ich fand ihn auch ausgesprochen sinnlos. Aber schön, dass du mal wieder ein bisschen orientierungslos durchs Unterholz gestolpert bist.
Zeit für eine kleine Werbebotschaft in eigener Sache. Grundlos gute Laune ist und bleibt kostenlos. Wer uns aber dennoch unterstützen möchte, kann bei Steady ein Abo abschließen und damit dabei helfen, dass dieser Podcast bis in alle Ewigkeit weiter existiert. Werde grundlos gut gelaunter Unterstützer. Klick auf www.grundlosgutelaune.de. Wir danken euch ganz herzlich. Und jetzt geht's weiter.
Also, was ist denn jetzt? Was sagst du hier? Vorratsdatenspeicherung und so. Es war doch auch mal lange die Rede bei uns in Deutschland vom sogenannten Bundestrojaner.
Ja, das haben wir ja auch in diversen kabarettistischen Kontexten damals immer wieder besprochen. Und natürlich hast du vollkommen recht. Also das große Problem ist einfach bei Vorratsdatenspeicherung insbesondere, dass dieser Generalverdacht ausgesprochen wird und von allen erstmal Daten festgehalten werden. Und dann kommen ja so ganz technische Aspekte auch hinzu. Wo werden diese Daten gespeichert? Sind die wirklich so gut geschützt, dass da keiner sonst rankommt, der da nicht rankommen soll? Das sind ja alles Fragen, die da dranhängen. Und wo ich mir ehrlich gesagt, wenn ich mir so die Digitalisierung in Deutschland betrachte, zu Recht Sorgen mache, dass auf Vorrat gespeicherte Daten wirklich so lagern, dass da nicht irgendwelche Leute sich da was rausziehen, die sich da nichts rausziehen dürfen. Also naja, es hängt, ja, und vor allem, was ich ganz schwierig finde, ist diese Aussage, die dann immer wieder kommt, von Leuten, die das befürworten. Ja, also wer nichts zu verbergen hat, hat ja auch nichts zu befürchten. Das finde ich eine ganz schwierige Aussage. Ja, also
weil sie an der Stelle immer wieder verkennen, dass der Artikel eigentlich davor für da ist, dich vor dem Staat zu schützen. Und so Dinge wie den Staatstrojaner gibt's ja.
Na klar.
Jetzt sammelt der aber quasi alles. Also der sammelt ja dann nicht nur die kriminellen Nachrichten, die sich unter Umständen Leute schreiben, sondern der sammelt ja auch die komplette private Kommunikation.
Richtig. Und es kommt noch was hinzu. Es werden zur Installation dieser Trojaner, die dann installiert werden auf Rechnern von mutmaßlich kriminellen Menschen, werden ja Sicherheitslücken ausgenutzt, wo ja die Frage im Raum steht, müsste der Staat seine Bürgerinnen und Bürger nicht vor Sicherheitslücken dieser Art schützen? Also Richtig. Er nutzt dort eigentlich eine Lücke aus, die er auf der anderen Seite den Leuten benennen müsste, dass sie diese Lücke schließen können, diese Sicherheitslücke. Und das ist ja auch eine Diskrepanz. Eigentlich sehr technisch, aber dann doch irgendwie alles wieder verbunden mit diesem Artikel 10.
Und jetzt gehen wir zwei Träumer ja die ganze Zeit auch noch davon aus, dass dieses Grundgesetz in den Händen eines Staates ist, der sich grundsätzlich an die an die Grundwerte des Grundgesetzes hält.
Ja, und der freundlich gesinnt ist dem und Bürgerinnen und Bürger gegenüber.
Grundsätzlich erstmal freundlich gesinnt.
Gut, da werden uns bestimmt Leute widersprechen, aber...
Aber jetzt stell dir vor, du hast diese ganzen Möglichkeiten auf dem Tisch. Dann kommt eine Regierung, die das komplett anders nutzt. Und genau das ist ja auch in Amerika passiert. Die ICE-Behörden haben ja genau Daten von Menschen benutzt, um sie zu tracken. Die wurden fotografiert, ihre Gesichter wurden in irgendeine Software da eingegeben, all diese Sachen. Also was passiert eigentlich, wenn all diese technischen Möglichkeiten plötzlich in Hände gelangen, die dem normalen Bürger gar nicht mehr freundlich gesinnt sind?
Ja klar. Dann ist der Missbrauch natürlich da und davor muss ja das Grundgesetz auf jeden Fall schützen. Da siehst
aber
du mal,
wer sagt uns? Aber wer sagt uns denn, also Bundestrojaner, wer sagt uns denn, wenn in 10, 12, 13 Jahren, was weiß ich, die AfD irgendwann in Deutschland an der Macht ist und all diese Mittel zur Verfügung hat, dann haben liberale Demokratien diese technischen Möglichkeiten im Rahmen des Grundgesetzes bereitgestellt und haben dafür das Grundgesetz aufgeweicht, weil sie grundsätzlich natürlich ein hehres Interesse wirklich an Terrorismus und anderen Sachen hatten, haben aber all diese technischen Möglichkeiten bereitgestellt, die dann jemand plötzlich ganz anders nutzt, als es ursprünglich gedacht war.
Und es gab ja in der Vergangenheit einen Fall, ich erinnere mich an Wolfram Weimer, der ja damals drei Buchhandlungen nicht auszeichnen wollen, weil ich hab das Zitat noch ungefähr im Kopf, verfassungsrelevante Informationen vorlagen. Was genau das gewesen ist, ist...
Konnte er, glaube ich, selber auch gar nicht sagen. Ne?
Nee.
Also, er hat sich ja dann auch so ein bisschen, glaube ich, rausgeredet mit, dass sie das nicht beauftragt hätten, sondern er nur informiert worden wäre, dass es da Bedenken gibt.
Und auch da haben die Buchhandlungen wohl nichts von mitbekommen, dass da überhaupt irgendwelche verfassungsmäßigen Untersuchungen bei ihnen stattgefunden haben. Und da changiert es natürlich schon so ein bisschen in so einen Bereich rein, wo man sich sagt,
und das kommt ausgerechnet von Wolfram Weimer, der noch angetreten ist mit den Korridor der Sargbahn erweitern und wir müssen wieder mehr zulassen und sich nach hinten raus eben aber eigentlich als ein brutaler Kulturkämpfer rausstellt, der genau eigentlich schon das anfängt, worüber wir gerade gesprochen hat, der versucht, bestimmte Perspektiven zu verhindern.
Und auch da, ich weiß, ob der Bogenschlag von Wolfram Weimer zu Donald Trump jetzt, ob der so ganz fair ist, aber auch Donald Trump ist ja angetreten mit Freedom of Speech und jetzt ist hier, die Wokeness ist vorbei und jetzt kann man mal raushauen, was man raushauen möchte.
In der Argumentation tun die sich alle nicht viel. Ja. Also ich glaube, dass der Quartalsirre in Washington nochmal auf einem anderen Spinnerniveau läuft. Also ich glaube, das ist nochmal...
Das hat ist noch andere Möglichkeit als unser Kulturstaatsminister.
Genau, und das ist nochmal alles ein bisschen auf Red Bull und so, aber ich halte Wolfram Weimer sowieso für einen durchgängigen Kulturschaden. Und das kommt ja dann ausgerechnet, also diese Voreingenommenheit, auch mit diesem Buchpreis, diese ganze, kommt ja dann ausgerechnet von einem Typen, der den Ludwig-Erhard-Gipfel ausgerichtet hat, wo Leuten Gespräche mit seinen Kabinettskollegen für Knete angeboten wurden und was über Jahre irgendwie mit 700.000 Euro vom Land Bayern, vom Söder kofinanziert wurde. Da frage ich dann heute auch mal, hat denn der Staatsschutz auch darüber Erkenntnisse, inwieweit da Korruption gelaufen ist.
Also du plädierst für den Bundestrojaner, für Wolfram Weimer.
Ich bin dafür, dass Wolfram Weimer einfach wieder sinnlos bei Maischberger rumsitzt und über irgendwas redet. Ist mir egal, den sollen sie zweimal die Woche da einladen, dann kann man so lange wegschalten. Aber mit Kultur hat der Typ ja überhaupt nichts zu tun.
Und wir müssen natürlich dazu sagen, je nachdem wann diese Folge jetzt gesendet wird, wissen wir gar nicht, ob er noch im Amt ist. Also insofern...
Da bin ich mir ziemlich sicher, dass in der CDU läuft das Prinzip Spahn. Die kleben an den... Also die kriegst du wirklich nur noch mit dem Rapp Karcher runtergespült. Das ist... Die haben sich so festgesetzt.
So, aber jetzt nochmal Butter bei die Fische. Philipp.
Ja.
Wir haben jetzt ja schon argumentiert gegen die Vorratsdatenspeicherung. Wir haben gesagt, der Bundestrojaner, dann ist natürlich alles auch schwierig. Aber jetzt gibt's natürlich da draußen auch böse Menschen, die böse Dinge tun. Und es gibt Ermittlungsbehörden, die müssen mit diesen bösen Menschen irgendwie umgehen. So, jetzt versetz dich doch mal in die Lage eines Ermittlers, ja, der sich ziemlich sicher ist, dass er es mit dem Drecksack zu tun hat. Und er kann ihm das nur nachweisen, wenn er bestimmte Grundrechte dieses bösen Menschen einschränkt. Also sprich hier, wenn Artikel 10 zumindest eine Rolle spielt. Mhm. Wie weit würdest du mitgehen? Wo sagst du, das ist noch okay? Oder wie könnte ein Prozess für dich aussehen, wo du sagst, das ist zwar ein Eingriff, aber grundgesetzkonform?
Ich glaube, dass man das, auch wenn es anstrengend ist, aber in einer liberalen Demokratie eben sehr, sehr eng fassen muss. Deswegen war ich auch immer gegen diese Vorratsdatenspeicherung.
Also du meinst so im Prinzip mit, dass ein Richter involviert sein muss beispielsweise. Also das
ist ja in den meisten Fällen dann.
Genau.
Also
genau,
die müssen also das ja eh freigeben. Aber es geht da ja dann auch um die Frage, welche Kommunikation greife ich ab? Also wie weit verwandt sich das? Inwieweit greife ich dann auch in die Freiheitsrechten? Ich finde, an der Stelle muss sich das ein Staat auch immer
erarbeiten.
Wenn er es ernst meint, ja, er muss es sich auch tatsächlich schwer machen.
Also es ist die Aufgabe des Staates, sich eigentlich diesen Vorgang extrem schwer zu machen, damit er sich hinterher nicht den Vorwurf machen lassen muss oder allgemein, dass er hier Grundrechte einschränkt über Gebühr.
Und wir können ja festhalten, also wenn wir jetzt zum Beispiel auch über islamistischen Terror sprechen, können wir ja zum Beispiel auch festhalten, dass bei allen bekannten Anschlägen, die es jetzt auch in Deutschland gab, es vorher auch schon immer viele Hinweise bei den Sicherheitsbehörden gab. Das heißt, vieles war bekannt und oft hätten ja im Nachhinein auch aus den Erkenntnissen, die man hatte, eigentlich diese Fälle verhindert werden können. Das heißt, es, für mich stellt sich an der Stelle immer die Frage, weil das die erste Forderung war ja auch von der CSU nach diesen Dingern immer, wir brauchen mehr Möglichkeiten, wir müssen mehr Befugnisse haben. Und wenn man sich aber hinter die Aufarbeitung angeguckt hat, hat man festgestellt, naja, es gab eigentlich sehr viele Informationen und die hat man mit den heute oder mit den damals rechtlichen Möglichkeiten erlangt. Also brauchen wir wirklich mehr rechtliche Befugnisse oder haben an der Stelle oft die Wege in den Behörden nicht funktioniert? Und in den meisten Fällen hat man hinterher festgestellt, dass die Wege in den Behörden nicht funktioniert haben.
Das heißt, mit den Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen, ist man einfach dämlich umgegangen. Man hat Sachen sich erarbeitet im Rahmen der Gesetze und dann hat man es klassisch versemmelt. Und das darf ja nicht passieren. Das ist ja immer wieder, wie der Ruf erschallt, wenn irgendwie was passiert ist, man müsste die Gesetze verschärfen. Oft ist es ja so, dass die Gesetze da sind und man muss sie nur anwenden. Das heißt, dieser Ruf nach Gesetzesverschärfung ist oft auch was Populistisches, einfach um in die Aktion zu kommen. Weil die Gesetze, die da sind, oft schon ausreichen. Man muss sie nur vernünftig dann eben auch auslegen und nutzen.
Also ich für mich kann abschließend sagen, dass ich glaube, dass die rechtlichen Einschränkungen des Staates bei Artikel 10 ganz stark sein müssen, weil der gute Grund und der Sinn hinter dieses Artikels war immer, den Bürger auch vor dem Staat zu schützen. Und diesen Grundgedanken kann man, finde ich, oder sollte man wieder viel mehr in den Vordergrund stellen. Und das, obwohl wir beide uns gerade über eine chinesische Plattform zusammen telefoniert haben und wahrscheinlich gerade irgendwo in China ein Mitarbeiter die Gesichtserkennungssoftware über unsere holprigen Nasen hat laufen lassen und zweifelhaft versucht zu übersetzen, was diese beiden Kartoffelgesichter hier erzählt haben.
Und da sagen wir, liebe Grüße nach China.
Das Grundgesetz kriegt euch nämlich auch. Ni hao.
Das war unsere aktuelle Folge Grundlos Gute Laune Grundgesetz Spezial Hashtag GGL GGS. Und wenn ihr Feedback geben wollt, dann könnt ihr das tun. Einerseits per E-Mail, auch geschützt durch das Post- und Fernmeldegeheimnis, an hallo@grundlosgutlaune.de.
Oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht unter www.speakpipe.com/GGL. Speakpipe wie die Sprechpfeife und GGL wie grundlos gute Laune. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet zu einer neuen Folge von Grundlos gute Laune Spezial, das Grundgesetz. Bis dann.
Tschüss.
Das war eine neue Folge von Grundlos gute Laune Grundgesetz Spezial mit Tobias Mann und Philipp Simon. Eine Produktion von Flashflow Recordings. Tschüss, ihr Grundgesetz-Freaks und Restdemokraten.